Zündholz, der überschätzte Podcast. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin.
Na, ärgern Sie sich schon, dass Sie diesen Podcast eingeschaltet haben?
Vor einem Wochenende wie diesem können wir nicht einfach irgendeine Folge veröffentlichen. Wir hatten ja eigentlich eine jetzt hier geplant. Die wird auch noch kommen. Nein, wir müssen da mal kurz reingrätschen.
Genau, eigentlich wäre diese Woche unsere Sonderfolge nämlich dran. Die mussten wir jetzt doch um eine Woche schieben. Denn am Sonntag sind ja Landtagswahlen in Thüringen und die Emotionen sind doch enorm hochgepeitscht.
Das ist auch nicht verwunderlich, weil das, was da ja uns allen droht, wäre wirklich eine Zäsur und so oder so, also egal welches Ergebnis da jetzt quasi errungen wird, werden wir danach ein anderes Deutschland haben. So klar muss man das sagen, denn selbst wenn dann die AfD jetzt nicht Regierungspartei wird, wovon wir alle hoffentlich ausgehen, dass sie das nicht wird, wird sie trotzdem natürlich eine gewisse Mehrheit zumindest relativ dann bei den Wahlen gewinnen und sich daraus natürlich einen ganz anderen Power nochmal, eine ganz andere Energie nochmal ziehen. Und das wird auch nochmal dazu führen, dass sie wieder eine ganz andere Medienaufmerksamkeit noch bekommen wird. Also sprich, das, was wir jetzt schon, die Fehler, die wir jetzt schon machen mit ihr, die werden dann nochmal potenziert.
Und wenn man sich eben die ganze Mediengestaltung derzeit anguckt, also was machen Journalisten? Nicht so viel, wie ich mir erhofft habe, ehrlich gesagt, was das Thema Einordnen angeht, dann kann man ja sehen, dass immer die gleichen Klischees aus der Klischeekiste rausgekramt werden, wenn wir über den Osten sprechen. Und da sind uns doch die ein oder anderen auch aufgefallen und die Thematiken, die eben immer bespielt werden. Und das wollen wir jetzt doch mal in einen Rahmen setzen und mal ein bisschen Ordnung da reinbringen.
Ja, beziehungsweise die Klischees sind ja bekannt. Der Osten ist vermeintlich immer der, der zurückgeblieben ist, immer der doof ist, der nicht gelernt hat und was weiß ich nicht alles, während der Westen ja schon von Alters her immer der Weisere ist und natürlich alles aufgearbeitet hat, also den ganzen Faschismus aufgearbeitet und so weiter und so fort, ja. Ist ja alles Quatsch.
Und die Jugendlichen da drüben sind auch alle böse. Aber fangen wir doch einfach mal an, würde ich sagen.
Vor 30 Jahren wäre das interessant gewesen.
Einsteigen möchte ich mit einem Buch, mit einer Buchempfehlung über Thüringen. Da gibt es nämlich das Buch Deutschland der Extreme, wie Thüringen die Demokratie herausfordert, von Martin Debis. Und das liest sich wirklich extremst gut. Wer wirklich tief in Thüringen eintauchen will, auch geschichtlich, auch verstehen will, wie da so die Zusammenhänge funktionieren, denn es gibt natürlich wieder ganz viele, die sagen, ja, ist doch klar, Thüringen tickt so. Also nein, Thüringen ist schon komplexer und allein dieses Deutschland der Extreme. Es ist schon ein extremes Land. Das hat aber auch eine Tradition. Unter anderem, die Älteren werden sich erinnern, NSU, die Terrorzelle, hatte hier ihren Ursprung in Jena. Die drei Hauptfiguren quasi in diesem Konstrukt hatten da sich damals entsprechend zusammengefunden. Wir hatten 2020 auch die Sache mit Kemmerich, also diesem FDP-Politiker, der dann doch plötzlich Stimmen bekam bei der Ministerpräsidentenwahl und entsprechend auch dann erstmal die Wahl angenommen hat. Da gibt's ja diesen legendären Moment, wo dann ihm jemand die Blumen vor die Füße wirft und eben nicht überreicht. Das Bild wird ja im Übrigen jetzt auch im FDP-Wahlkampf benutzt von der FDP, um zu sagen, wie war das, zurückzutreten, um nochmal neu anzulaufen oder irgendwie sowas. Ne? Es ist schon perfide, wie mit so einem Momentum da jetzt Politik gemacht wird.
Ja, vor allem muss man sagen, nichts gelernt hat die FDP.
Nö, absolut nicht. Die FDP hat natürlich auch in dem Fall jetzt wirklich einen speziellen Fall, weil die Bundes-FDP hat sich ja davon quasi losgesagt, die Landes-FDP in Thüringen zu unterstützen. Die haben das jetzt quasi alles in Eigenregie gemacht. Allein an der Kommunikation, wie die auftreten als Liberale, ja, das ist ja schon in Teilen hochgradig, also rechtsradikal, möchte ich sagen, oder rechtspopulistisch sowieso. Das zeigt aber auch, wenn die liberale Stimme in diesem Land so tickt, da möchte ich gar nicht wissen, wie ticken da eigentlich die anderen. Das kann man aber alles in diesem Buch nachlesen. Ein Buch, was unter anderem auch sagt, dass Thüringen schon unter Nazi-Zeiten eigentlich eine ziemliche Sonderrolle hatte, weil da die Nazis erste Mal in eine Landesregierung gekommen sind, quasi auch Thüringen zu einem Muster-GAU entwickelt haben. Sie haben also viele Dinge, die sie später auf Deutschland übertragen haben, in Thüringen ausprobiert. Das ist schon erschreckend, wenn man dann im Prinzip die Parallelen so sieht. Man weiß zwar, Geschichte wiederholt sich nicht, aber an vielen Stellen reimt sie sich doch.
Hat das Buch auch irgendeine Lösung für uns? Die eine Lösung in einem Satz?
Ja, genau, die eine Lösung in einem Satz. Natürlich, Thüringen zumachen und ne, alles neu machen. Nein, Quatsch. Das Buch hat quasi die Erlösung dadurch, dass es erzählt, wie Thüringen tickt. Also dass man eben nicht jetzt kommt und sagt, ja, habe ich schon immer gewusst und ist doch ganz einfach, sondern es ist ein Land, was komplexer ist. Es ist vor allen Dingen auch ein Land, was nach der Wiedervereinigung auch nicht wirklich eine Einheit war. Also das liegt aber unter anderem auch an wirklich historischen Sachen. Also es hatte auch weit bevor es Deutschland gab, auch nie diese Region, nie so richtig einen monolithischen Herrscher oder irgendwie eine Art von Identität. Und das macht es halt auch so schwierig, Thüringen in irgendeiner Weise jetzt auch einem großen Muster zu unterwerfen. Also es ist kompliziert und es ist vor allen Dingen auch deshalb möglich geworden, dass das im Prinzip so jemand wie Höcke da jetzt so wirken kann. Dieses Land ist vor allen Dingen nicht Moloch schlechthin oder auch nicht grunddoof. Das zeigt dieses Buch auch. Nur es zeigt eben halt auch, dass alle Leute, die jetzt glauben, sie müssten jetzt noch mal ganz schnell irgendwas machen, die kommen leider zu spät.
Das führt uns direkt ins nächste Thema. Ja, es scheint, dass ganz vielen jetzt kurz vor der Wahl aufgefallen ist, dass da die Wahl ist und dass die AfD doch gut abschneiden könnte. Das beeindruckt mich ja immer wieder. Es ist seit Jahren klar, dass dieses Problem da besteht. Aber jetzt kurz vor der Wahl werden alle nervös und wollen jetzt doch noch eine Aktion starten, weil sie damit natürlich dann alles rumreißen können.
Genau, und das ist in meinen Augen hochnaiv, so traurig das ist und so böse das vielleicht auch bei einigen jetzt ankommt, die noch was tun wollen. Denn die Strukturen sind seit Jahrzehnten, möchte ich fast sagen, marode, also zumindest die gesellschaftlichen Strukturen da. Die Zivilgesellschaft ist da nicht mehr wirklich aktiv. Die Rechten haben in vielerlei Hinsicht, in vielen Landstrichen auch die Sozialarbeit übernommen. Und nur so kann ich mir übrigens auch erklären, dass auch in Thüringen bei der Wahl U18, ne, da gab es ja so eine Art Vorwahl jetzt, wie würden die Parteien bei U18-Jährigen abschneiden? Und da war auch die AfD mit deutlichem Abstand vor allen anderen dann Gewinner. Also sprich, da ist irgendwas auch in der Bildung schiefgegangen. Und all diese Dinge, die da jetzt quasi auf einem falschen Gleis sind, die kann man nicht mit einer Aktion nivellieren.
Ich bin ja der Meinung, dass man das nicht nur mit in der Bildung ist, was schiefgegangen begründen kann, aber da kommen wir gleich noch zu, sehr nochmal ein anderes Thema, was gleich aufmachen werden. Ja, aber ganz viele machen jetzt ganz viele Aktionen, wie zum Beispiel das Katapult-Magazin, das ich übrigens sehr schätze für die tollen Grafiken. Also finde ich, die haben eine ganz eigene Art, Sachen grafisch darzustellen, sodass es auch nicht mehr so eine langweilige Grafik, sondern ne, es macht eigentlich Spaß, es immer zu lesen. Und die haben eben Katapult Thüringen gegründet vor jetzt ein paar Wochen und haben gesagt, sie möchten noch vor der Wahl Thüringen überschwemmen mit demokratischer, aufklärischer Arbeit. Also da sollten dann 10.000 Exemplare mindestens verteilt werden, was ja nichts ist eigentlich, 10.000, könnte aber durch Spenden eben nochmal erhoben werden. Also wenn die Leute spenden, soll die Auflage eben auch steigen. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, toll, dass sie sich engagieren, ist auch so, ist alles toll gemeint, steckt bestimmt auch viel Arbeit drin. Aber das ist ja wieder irgendwo der Zeigefinger aus dem Westen, der dann sagt, hier, ihr müsst doch anders wählen, weil wegen A, B, C.
Ja, es ist vor allem wieder diese rationale Schiene. Ne? Nach dem Motto, jetzt haben wir euch doch endlich was produziert, nämlich hier ein Heft oder irgendwas Gleiches.
Könnt ihr ja nachschlagen.
Genau, könnt ihr nachschlagen und da steht es doch auch schwarz auf weiß. Also bitte, wo ist jetzt das Problem? In der Tat, ich finde Katapult auch großartig, by the way. Ihr macht richtig tolle Arbeit. Nur auch da, es ist halt in Augen, ja, man muss es so klar sagen, es ist zu spät. Wer das auch erlebt hat, war sicherlich Professor Dr. Markus Koschlik. Wer ihm folgt auf LinkedIn, wird feststellen, er ist Thüringer. Er hat da durchaus auch eine gewisse Affinität zu seiner Heimat und hatte sich jetzt auch bei der EU-Wahl unter anderem, oder ich glaube, es war die Kommunalwahl, hat er sich aufstellen lassen, ist einer Partei beigetreten und hat dann versucht, auch gerade seine Macht, die er über ja doch jetzt auch Social Media hat, er hat da immerhin 23.000 Follower, und ist da auch sehr, sehr aktiv und sehr, sehr rührig auch unterwegs, muss man wirklich sagen. Und toll, dass es solche Menschen auch da gibt. Aber er musste halt auch einsehen, hat er dann auch nach der Wahl gesagt, er wurde übrigens nicht gewählt, dass doch die Macht von Social Media und das, was man so gemeinhin glaubt, was da den Tag über so produziert wird, dass man das doch auch nicht überschätzen sollte. Und auch das ist wieder so diese Paradoxie. Auf der einen Seite reden wir alle immer über TikTok, was ja angeblich ne, auch AfD hilft. Und da kommen wir gleich sicherlich auch noch zu.
Auf jeden Fall.
Es hilft auch, aber dieses andere, ja, also gerade LinkedIn ist ja eine sehr sachorientierte, eine sehr vernunftsorientierte Plattform. Da hilft Social Media ausgerechnet nicht. Jedenfalls nicht in dem Maße, wie man sich das wünscht und wie man glaubt, dass man damit nochmal eben das Ruder rumreißen kann, was irgendwie erst über Jahre in die falsche Richtung gelaufen ist. Aber natürlich war auch so ein bisschen, glaube ich, bei ihm so der, der Wunsch, Menschen zu erreichen und die dann wieder als Multiplikatoren in andere Bereiche zu gewinnen. Das, ja, ich finde das toll, dass man da so eine Energie auch entwickelt, und jetzt auch vor der Wahl ist er natürlich auch wieder sehr aktiv da. Und ich bin ja auch da sehr aktiv, so ist es ja nicht. Aber man muss eben wirklich auch, glaube ich, die Grenzen dessen erkennen, dass das auch nur wieder ein kleines Flämmchen ist. Natürlich muss man sagen, wenn es jetzt diese ganzen kleinen Flämmchen nicht gäbe, gäbe es irgendwann vielleicht die große Flamme nicht. Alles richtig, ne? Aber es ist einfach nochmal so ein Aufbäumen und vielleicht auch manchmal so ein bisschen das Ignorieren vor den Problemen, die eigentlich viel, viel tiefer liegen. Kommen wir gleich auch noch zu. Ich erinnere mich da auch noch an eine Initiative namens Sechs-Streik. Sechs übrigens S-E-X.
Ja, genau, eine Initiative speziell aus Sachsen. Sagt man das so?
So.
Speziell aus Sachsen, wo es darum ging, dass da eben auch, also ne, ein paar Frauen sich zusammengetan haben, die dann meinten, ja, wir können das nicht mehr ertragen, das ist doch schlimm. Und vor allem, was die AfD für die Frauen parat hält, ne? Nämlich ein ziemlich verkrustetes altes Bild, natürlich weniger Kita-Plätze anstatt mehr, weil man soll ja eigentlich das Kind zu Hause aufziehen und so weiter. Da haben wir schon häufiger drüber geredet. Ja, und deswegen haben die sich was ausgedacht. Gibt ja auch in der Geschichte, also so in den letzten 1000 Jahren mehrere Geschichten drüber, dass Frauen dann mal mit Kriege verhindert oder Kriege beenden wollten, indem sie gesagt haben, so, und jetzt haben wir keinen Sex mehr mit unseren Männern. Und genau darum ging es eben in diesem Sexstreik, dass man ja mit seinem Ehemann, wenn er AfD wählen möchte, keinen Sex mehr haben soll. Plus dazu noch haben die über wahre Männlichkeit gesprochen, und also so fängt der Clip an, von wegen ein wahrer Mann, der kann doch nicht Angst haben vor einer Regenbogenflagge, oder heutzutage haben alle Männer Angst vor Gendern und wäh, also dann so ein bisschen die Männlichkeit angegriffen in dem Fall. Ja, also ich fand das gut, dass sie was tun wollten, auch hier. Ich fand nur, dass da zwei Dinge komplett vermischt wurden. Nämlich einerseits, dass man diese Männlichkeit, diesen Männlichkeitswahn, der ja gerade auch in sozialen Kanälen unterwegs ist, so angreift. Kann man machen. Und dann das mit dem Sexstreik dazu. Also das waren irgendwie so zwei verschiedene Dinge für mich.
Also ich hatte Kontakt zu der Macherin dahinter. Die hatte sich auch mal auf einen Beitrag bei LinkedIn hin bei mir gemeldet. Und hatte dann auch von der Idee erzählt und dass man auch was tun muss und so weiter. Und so sehr ich sie auch absolut verstehe, und das ist zum Beispiel auch so jemand, ne, die will einfach noch für ihre Heimat was tun, die hat die auch noch nicht aufgegeben, diese Heimat, aber ist natürlich auch auf einer gewissen Art auch mittlerweile fast ohnmächtig, wenn sie sieht, was da so passiert. Und hat darüber auch natürlich viel erfahren, auch als sie aufgerufen hat, im Sinne von, ne, wollte nicht mitmachen, da gab es dann auch einige, die sich jetzt schon wegducken. Also das war schon erschreckend zu sehen. Und dieses Ergebnis, also sie hat das medial auch entsprechend natürlich verbreitet, also bei der Bild war es, und es hat richtig auch, glaube ich, eine Aufmerksamkeit bekommen. Aber wie du sagst, so von der Dramaturgie oder von der Logik her sind da, glaube ich, zwei, drei Dinge wirklich durcheinander gekommen. Aber wie gesagt, aber wer sind wir, dass wir das beurteilen oder entsprechend auch kritisieren?
Schlechtreden, ja.
Schlechtreden, weil es ist, also alles hilft, glaube ich, und
ja.
Deshalb.
Deswegen finde ich es auch vollkommen in Ordnung, dass es diese Aktionen auch gibt. Also man muss sich ja freuen. Ich will ja auch, wie gesagt, jetzt gar nicht jede einzelne Aktion schlecht reden. Ich überlege nur halt die ganze Zeit, wie kommen wir da raus? Was wäre denn jetzt mal was Gutes? Es gibt ja auch so ein paar Sachen, die gar nicht so schlecht waren. Also zum Beispiel, ich sage nur Edeka.
Genau.
Hat eine tolle Anzeige geschaltet.
Genau. Edeka hat ja tatsächlich vor der Wahl jetzt eine ganzseitige Anzeige in großen Tageszeitungen geschaltet. Und die Überschrift war, warum bei Edeka Blau nicht zur Wahl steht. Und dann wurden quasi sämtliche Gemüsesorten und Obstsorten da entsprechend aufgelistet. Dann entsprechend auch ihre Farbwerte. Das fand ich ganz witzig. Also da wurden dann Rottöne besprochen oder Orangetöne, Gelbtöne. Und ich habe natürlich mich sofort dabei erwischt und gesagt, Moment mal, Blaubeeren.
Ja, war bei mir auch so.
So. Genau. Oder es gibt ja auch manch Rhabarber, der auch so ein bisschen bläulich ist. Aber da wurde dann auch gleich gesagt, ja, die mögen zwar, oder Blaukraut, ne, die mögen zwar Blau in ihrem Namen haben, sind aber von blauen Farbpigmenten frei. Also die haben im Prinzip das Blau nicht. Und das sagt die Wissenschaft. Und auf die Wissenschaft sollte man ja auch hören.
Genau. Also das war auf jeden Fall eine ziemlich starke Positionierung. Das hätte ich mir, ehrlich gesagt, im Vorfeld der Wahlen von mehr Unternehmen gewünscht. Also, dass das wirklich noch ein paar mehr machen, dass es halt auch so eine Stärke dann eben hat. Allerdings, ja, weiß ich auch, dass da viele in manchen Ecken auch schon Angst haben und man weiß dann natürlich auch nicht, was passiert in den Filialen mit den Mitarbeitern, wenn dann vielleicht doch ein kleiner Hassangriff kommt oder sowas.
Genau, ich möchte jetzt gerade nicht bei Edeka in Ostdeutschland arbeiten, in einigen einschlägigen Regionen. Die werden da sicherlich zu tun kriegen mit einer, in Anführungszeichen, Gegenwehr. Wobei ich dann aber auch immer wieder denke, naja, bereitet euch mal darauf vor. Das wird künftig die Art sein, wie dann rechts argumentiert, nämlich mit Fäusten, mit Farbbeuteln und so weiter. Und ich weiß echt nicht, ob wir denen mehr Macht geben sollten, denn es wird nach dieser Wahl ein anderes Land geben. Die Leute werden, also gerade die Rechten, werden natürlich entsprechend aufgepeitscht sein. Sie werden auch Morgenluft wittern. Sie werden sagen, jetzt erst recht, werden sich noch ungenierter in der Öffentlichkeit zeigen, während links dann natürlich auch versucht, dagegen zu halten. Also dieses sich gegenseitig aufschaukeln, das werden wir jetzt natürlich extremst erleben.
Jetzt erst rechts, ja.
Autorität mit unbedingtem Ernst. Jetzt zuhören.
Wie gesagt, liest man ja sehr, sehr viel gerade über Ostdeutschland. Finde ich übrigens auch spannend. Nur dann, wenn man auf Ostdeutschland rumtrampeln kann, gefühlt, landet es dann doch mal in der Zeitung. Und ich muss sagen, ich ärgere mich über sehr, sehr viele Schlagzeilen, die ich aktuell lese. Frag mich auch, wo der Journalist da wieder sein Handwerk gelernt hat oder ob er echt aus seiner eigenen Bubble, westdeutschen Bubble herausschreibt. Also ich meine, ich bin auch als Westdeutsche aufgewachsen, aber auch ich weiß, dass so Überschriften wie es gibt auch noch Vernünftige in Ostdeutschland nur wirklich nicht beitragen, dass wir uns mal wieder verständigen mit dem Osten und vielleicht auch vertragen und da vielleicht auch ein paar Sympathien da drüben wecken. Denn ja, natürlich gibt es da noch Vernünftige in Ostdeutschland.
Also genauso wie es in Westdeutschland genug Idioten gibt. Also überhaupt dieses Denken in Ost und West, ich meine, so viele Jahre nach der Wende, ist natürlich auch irgendwie symptomatisch. Ich fand da jetzt ein schönes Gespräch des MDR mit dem Berliner oder mit dem Ostberliner Historiker Ilko Sascha Kowalczuk. Das steht als Podcast zur Verfügung. Und der hat mal so ein bisschen quergebürstet. Das fand ich sehr charmant. Der hat vor allen Dingen mal mit vielen Klischees aufgeräumt oder zumindest mal auch eine Gegenthese gewagt. Er hat zum Beispiel gesagt, könnte es nicht sein, dass viele Millionen Ostdeutsche damals vor der Wende gar nicht auf die Straße gingen, weil sie für Frieden und Demokratie gekämpft haben, sondern weil sie einfach statt Trabi lieber Mercedes und BMW fahren wollten. Ja, also was wir denn jetzt immer unterstellen, dass wir doch bitteschön mal alle schön appellieren sollten an Frieden und Demokratie. Nein, also das glaube ich auch, dass das eben nicht alle gleich belastet oder gleichwertig sehen.
Das sind halt diese Absolutheiten, in denen wir immer denken.
Genau, denn eine andere Sache, die auch in dem Podcast vorkam, könnte es nicht auch sein, dass ein Großteil der Menschen hinter der Gardine abwartet, bis dann die Revolution zu Ende ist und dann schließt man sich einfach ohne große ideologische Aufladung der Mehrheit an, die dann jetzt plötzlich da das Land regiert. Und ich glaube auch dieser Opportunismus, den man vielleicht auch gar nicht so sehr vorwerfen kann, weil die meisten haben vielleicht auch gar nicht die Kraft oder auch gar nicht auch die Ressourcen, sich da entsprechend einzubringen. Und dann ist man halt ein bisschen opportunistischer, duckmäusiger unterwegs, weil man aber auch einfach vielleicht seinen Lebensmittelpunkt woanders hat oder eben auch sagt, Politik interessiert mich nicht. Ist natürlich sträflich in so einer Situation, aber ich kann es verstehen, dass das einige Leute eben auch wirklich nicht so berührt. Im Übrigen muss man sich natürlich auch mal fragen, dieses Thema Ostdeutschland, können wir das überhaupt so monolithisch sagen? Also ist das eine typisch ostdeutsche Eigenart? Weil wenn wir uns ja mal überlegen, dass Millionen Menschen nach der Wende aus Westen in den Osten gegangen sind, um da zum Beispiel auch die ganze Bürokratie, die Verwaltung aufzubauen. Es wurde ja viel Wissen quasi aus Westdeutschland mitgebracht, damit das dann quasi übernommen werden konnte im Osten. Und damit hat natürlich auch der Westen den Osten geprägt. Also ich glaube nicht, dass wir deshalb so klar noch von einem reinen ostdeutschen Wesen oder einer reinen ostdeutschen Eigenart sprechen können, wenn wir heute den Osten sehen. Umgekehrt haben auch viele Ossis den Westen natürlich auch geprägt. Also da ist ja auch entsprechend ein Strom gewesen. Und ich glaube schon, dass wir da insgesamt vorsichtig sein müssen und eben nicht mehr sagen können, ja, das ist typisch Ost, typisch West. Im Übrigen hatten beide Landesteile sicherlich auch vor der Wende ein völlig überzogenes Bild vom anderen. Ja, also so wie der Osten ja dachte, Mensch, eigentlich ist der Westen hier das gelobte Land und du kriegst Cola und du kriegst irgendwie was weiß ich was nicht alles. Und umgekehrt der Westen sagte, oh mein Gott, der Osten, totaler Ramsch und alle müssen wir im Prinzip erstmal auf unser Niveau heben. Ja, mit der Einstellung kannst du ja auch nur enttäuscht werden, weil sowohl das eine als auch das andere stimmt nicht. Hat aber natürlich zur Folge, und das ist natürlich auch ein großer Kritikpunkt, dass der Westen, wenn er dann wirklich so dachte, und es gibt ja Indizien, die dafür sprechen, dass er dachte, er müsse den Osten jetzt erstmal erziehen, er müsse dem Osten auch erstmal erklären, wie Wirtschaft geht und so weiter, ne, Stichwort neue Heimat, das sind natürlich alles so Arroganzen, die man natürlich auch im Osten sehr kritisch beobachtet hat. Man hat dann auch gesagt, Moment mal, warum glaubt ihr denn jetzt hier, es besser zu wissen? Und warum macht ihr vor allen Dingen alles, was unsere ostdeutsche Identität war, kaputt? Ja, ich erinnere mich an einen Besuch, unter anderem mit einem lieben Freund in Berlin, im Humboldt-Forum. Da ging es um eine Ausstellung zum Palast der Republik. Und ich persönlich finde es eigentlich eine Schande, dass der entsprechend so kaputt gemacht wurde. Ich weiß, es gibt andere Meinungen dazu. Und es gibt auch wirklich also Frau Müller war auch mit dabei, sie hat da entsprechend auch eine Meinung zu.
Ja. Ja, vielleicht sollten wir kurz mal sagen, der Palast der Republik ist ja entstanden, nachdem das Stadtschloss Berlin weggesprengt wurde.
Genau.
Ne? Haben ja die Sowjets dafür gesorgt, dass eben dort dann der Palast der Republik entsteht. Und damit ja eben die Kultur, deutsche Kultur, also ein Stück davon ausgelöscht. Und deswegen kann ich den Gedankengang verstehen, dass man sagt, jetzt machen wir den Palast der Republik weg und bauen das alte Schloss wieder auf, im Sinne von, wir setzen hier ein Zeichen, setzen unsere Kultur wieder hier hin und nicht die der Besatzer. Soweit das, was ich nachvollziehen kann vom Gedankengang.
Ja, und ich sage, das ist nicht unbedingt Besatzer-Thema gewesen, weil so wie natürlich auch der Westen besetzt wurde, und natürlich auch Dinge, da die Amis und so weiter hier hochgebracht haben, haben wir die ja auch nicht alle dann jetzt weggebombt im Sinne von, das haben jetzt Besatzer gemacht und deshalb sind wir jetzt im Prinzip.
Also es wurden ja auch nicht alle Sachen weggebombt in der DDR.
Nein, das ist auch klar, aber es wurde viel, viel kaputt gemacht, was ostdeutsche Identität war. Und dann, man kann über den Palast der Republik sagen, was man will. Und er war sicherlich auch als Sinnbild für diesen Unrechtsstaat auch sicherlich in der Kritik, keine Frage. Aber er war zugleich auch ein Ort, wo viel, viel Kultur, wo viel, viel Kunst, Musik und so weiter gezeigt wurde. Und unbenommen, dass dieser Platz auch und das ganze Gebäude protzig war und so weiter, alles richtig. Aber für mich ist es symptomatisch, dass noch nicht mal, und es gab diese Entwürfe, wo man eine Kombination aus Stadtschloss und altem Palast der Republik hätte machen können, dass das nicht mal weitergedacht wurde.
Wie gesagt, ich habe nur gesagt, ich kann den Gedankengang an sich verstehen, der dahinter stand. Aber an dieser Stelle kann ich auch nochmal den Podcast Alles Geschichte empfehlen. Also allgemein unheimlich spannende erzählt. So, es geht meistens so 20 Minuten pro Folge und ganz viele Sachen aus der Geschichte eben, wie so ein Hörspiel meistens dargestellt. Aber da haben die jetzt zuletzt auch so ein Mauerfall-Special gehabt. Und da merkt man eben auch dieses, die Mauer fällt und der Westen erwartet, dass alles aus dem Osten ausgelöscht ist. Jegliche Mentalität eigentlich.
Und man kann sicherlich durch eine große Abrissbirne dafür sorgen, dass Gebäude kaputt gemacht werden. Aber ich glaube, Erinnerungen daran und auch Identitäten. Und ich meine, das große Thema Identität wurde auch nach der Wende mit den blühenden Landschaften auch überhaupt nicht adressiert. Ja, also über blühende Landschaften sprach man meistens immer dann, wenn es irgendwie Geld gab, wenn man dann neue Straßen gebaut hat, wenn man irgendwie, was weiß ich, in neue Unternehmen investiert hat und so weiter und so fort. Das waren die vermeintlich blühenden Landschaften. Aber ich glaube, die Art und Weise, wie der Westen dann über den Osten hergefallen ist, vielleicht auch fast schon mit so einer kolonialen Haltung im Sinne von, wir müssen euch jetzt wirklich erstmal die Zivilisation beibringen, das hat sicherlich zu Verwerfung geführt. Und ich glaube auch, wenn man dann sieht, dass die blühenden Landschaften eben doch nicht so blühend waren. Also klar, die Straßen sind gemacht. Es gibt sicherlich auch in einigen Regionen gute Ansiedlungen. Und ich sag mal, gerade in den größeren Städten ist sicherlich auch eine gewisse Art von Urbanität und sonst was entstanden. Aber im Grunde hat man eben es nicht geschafft, wie bei allen anderen größeren politischen Projekten auch, ich erinnere nur an die EU, man hat es nicht geschafft, eine soziale Einheit, eine kulturelle Einheit zu schaffen. Und die ist natürlich auch schwierig, weil wenn man sagt, du, lieber Ossi, hast mit deiner Kultur, die du mal hattest, eigentlich Unrecht und du bist auch nicht würdig, deine Kultur fortzusetzen, dann wird es natürlich auch schwierig, dass man da irgendwie einen gemeinsamen Kanon findet.
Und an dieser Stelle bitte nochmal, vor allem an alle Journalisten, aber auch an alle anderen, es gibt noch ein, zwei Vernünftige im Osten, bitte einfach sein lassen. Was ist das für eine Aussage? Und wie wird man sich fühlen, wenn dann aus ostdeutschen Zeitungen kommt, ein, zwei Vernünftige gibt's ja doch im Westen. Oder der Rest ist ja, ne? Einfach diese blöden Pauschalisierungen, die helfen keinem weiter.
Und sie sind natürlich wirklich ein Synonym dafür, wie im Prinzip der Westen über den Osten halt ja, gedacht hat und auch vielleicht sogar hergezogen hat. Ich fand ja diesen Podcast so bemerkenswert vom MDR mit dem Historiker Ilko Sascha Kowalczuk, dass ich darüber einen LinkedIn-Beitrag geschrieben habe und jemand hat dann darunter noch ergänzt, und das fand ich ziemlich gut, könnte es sein, dass 2/3 der Menschen, die bei der zurückliegenden Europawahl ihr Kreuz bei der AfD gesetzt haben, in Westdeutschland leben? Könnte es sein, dass in den 3 westdeutschen Bundesländern Bayern, NRW und Baden-Württemberg mehr AfD-Wählende leben als in Gesamtostdeutschland? Und könnte es sein, dass die AfD von der EU-Wahl 2019 zur EU-Wahl 2024 im Westen Deutschlands prozentual stärker zugelegt hat als im Osten? Ich habe offen gesagt diese Zahlen jetzt nicht ganz alle recherchiert, aber von der Grundaussage her finde ich das schon spannend, um auch mal so ein bisschen in Relation die Dinge zu sehen. Also sehr gerne weiterhin kritisch genau sowas beäugen.
Höhlengänge, das könnten Sie mal lesen als Buch, statt den Podcast zu hören.
Und jetzt kommen wir mal ganz kurz zu der Jugend, denn die U18-Wahlen fanden ja statt und da war ja überwältigend viel, was da wieder an AfD-Stimmen zusammenkam. Die Grünen waren nicht sehr beliebt und das hat natürlich wieder einen Aufschrei gegeben in allen Medien, weil die Jugend wählt ja so viel AfD. Daraufhin wurde wieder gesagt, ne, eben Bildungssystem versagt, na klar, aber eben auch, dass die ja da drüben alle doof sind generell. Denn die könnten doch jetzt einfach mal das Parteiprogramm lesen und sehen ja, dass die AfD denen nicht hilft. Habe ich auch heute in der Süddeutschen Zeitung einen interessanten Beitrag gelesen. Die haben tatsächlich mal mit ein paar Jugendlichen aus Ostdeutschland gesprochen und meinten, warum findest du denn die AfD gut? Und dann hat eben jemand geantwortet, dass seine Mutter sehr, sehr wenig Geld verdient und dass bei ihm eben Hass auf die Leute mit Bürgergeld geschürt hat. Und er hätte ja über TikTok gelernt, ja, Bürgergeld, ne, das wirft man denen in den Rachen, das kriegen die ganzen Faulen. So, jetzt kann man natürlich sagen, ach hier TikTok, auch wieder, warum guckt er nicht ins Parteiprogramm, weil die AfD hilft den Armen ja überhaupt nicht weiter, die macht ja nur für die Reichen macht die ja nur Politik. Da guckt aber keiner ins Parteiprogramm und wir können damit jetzt aufhören. Wir müssen jetzt auch nicht so tun, als hätte jeder von uns alle Parteiprogramme aller Parteien gelesen. Ja, und da muss man aber eben auch sagen, bezüglich Kommunikation, und da müssen wir jetzt TikTok vielleicht doch kurz mal ein bisschen wichtig nehmen. Das ist nicht der einzige Kanal, auf den wir unsere Energie senden sollten, aber eben auch im Auge behalten. Bezüglich Kommunikation ist die AfD eine geile Sau. So. Und alle anderen Parteien nicht. Und das sehen wir gerade doch so gut im US-Wahlkampf, wo Trump tatsächlich jetzt anfängt zu straucheln und eigentlich nur noch wie der demente Opi auf der Bühne wirkt, weil Kamala Harris ihn total fertig macht, weglacht und das Team eben auch online extrem stark ist. Und das haben wir in Deutschland nicht. Wir haben keine schillernde Figur, wir haben keinen Politiker, der sich nach vorne stellt und einfach mal kurz und knapp ein paar Sätze sagt, sondern wir haben immer unsere Sonntagsreden.
Genau, und apropos Sonntag, am nächsten Sonntag sind die Wahlen und ich glaube, wie ich das schon sagte, danach wird Deutschland ein anderes sein. Wir werden dann medial wieder einen riesen Gehype haben. Oh Gott, ne, es wird dann wieder über Wochen, wird es dann heißen, ja, wer jetzt mit wem und vielleicht doch noch und jetzt haben wir gehört das. Und also ich habe da, wie gesagt, wenig Hoffnung, dass das noch was wird mit den Medien. Ich habe auch wenig Hoffnung, dass ja die Menschen da irgendwas draus lernen. Es ist einfach zu spät. So klar muss man das sagen. Und ja, jetzt heißt es für mich einfach nur noch Augen zu und durch.
Ja, es ist halt jetzt eben der Fall, dass seit Jahren davor gewarnt wurde und jetzt plötzlich merken ein paar Leute, hoppla, es passiert ja tatsächlich. Und das hoppla, das wird jetzt ein paar Wochen anhalten, wie du schon gesagt hast, wird dann spannend genug bleiben und dann wird es wieder in Vergessenheit geraten, weil es ja irgendwie auch anstrengend, sich damit zu beschäftigen, lieber Handy weglegen, ein bisschen Social Detox machen und dann ist ja, man will ja auch irgendwie für die Mental Health was tun und dann schleicht es sich eben ein. Wir hatten ja eine Podcast-Folge, Sonderfolge zum Thema Machtübernahme. Und genau da ist das ja in dem Buch, das wir da besprochen haben, ganz toll aufgeführt mit, es ist ein schleichender Prozess. Es gibt keinen Riesenknall. Und wir sind in diesem schleichenden Prozess mittendrin.
Zündholz, der überschätzte Podcast. Titel gesprochen von Dr. Alexander Risse. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin.
Die wievielte Folge ist das eigentlich?